Ja, vielen Dank für den Balsam. Ich werde dir sagen, wie es funktioniert hat das nächste Mal. Und das andere von René, das weiß ich ja noch nicht, was da drin ist, aber ich habe einen Verdacht. Wenn es aus der Schweiz kommt, dann ist es keine Lörracher Schokolade. Ja, gestern war ich zu einer Sitzung der Israelwerke Schweiz für einen Tag in Interlaken. Die Sitzung ist heute noch weitergegangen, aus gewissen Gründen musste ich aber heimfahren und habe mich gestern richtig gewundert, wie so ein kleines Land wie die Schweiz so viele Israelwerke aus den letzten 20, 25 Jahren aus dem Boden gestampft hat, die alle ihren speziellen Auftrag haben und den auch gestern im Großen und Ganzen konnte ich sie alle mir anhören, die ihre Arbeit vorgestellt haben bei diesem Treffen. Und das hat die Beobachtung für mich bestätigt, die ich schon seit einiger Zeit gemacht habe, dass in den letzten 20, 30 Jahren Dinge sich im evangelikalen Raum diesbezüglich stark verändert haben. Ich will es mal verkürzt so sagen, ich habe den Eindruck, dass eine gewisse Polarisierung eingetreten ist, was das Thema Israel betrifft. Während früher, Martin Rösch hat ja davon berichtet, die Väter, die pietistischen Väter, allen voran Christian Friedrich Spittler, eine Sicht hatten für die Missionsarbeit im Nahen Osten, und zwar an alle Menschen gerichtet, die dort leben, ungeachtet ihrer Herkunft, hat sich jetzt etwas verändert, meine ich, was so vielleicht zu beschreiben ist am einfachsten, dass zum einen eben in der modernen evangelikalen Theologie Israel als Volk recht weit vernachlässigt worden ist, dass das Handeln Gottes in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht mehr die Bedeutung hat, die es historisch, geschichtlich, heilsgeschichtlich hat, sondern man schnell nach einer Lesung eines alttestamentlichen Textes in zwei Sätzen rübergesprungen ist in die Bedeutung, was hat das für uns heute zu sagen. Und dann werden Verheißungen, Aussagen, die dem Volk Israel erstmal explizit gegeben worden sind, damals in einem bestimmten Zusammenhang mit einem gewissen Ziel, die werden schnurstracks exportiert aus dem Alten Testament und importiert ins Neue und zu uns heute. Es ist nicht immer legitim, meines Erachtens, das zu tun. Es gibt natürlich Aussagen, die werden im Neuen Testament wieder aufgegriffen und werden von dort aus weitergeführt und an die Gemeinde und in die Gemeinde hinein und an uns weitergegeben. Aber es gibt eben den Messias, der ist nur Israel zugesagt. Und der König auf dem Thron Davids ist der König Israels. Jesus am Kreuz ist der König der Juden, nach den Aussagen derjenigen, die das beobachtet haben und die es nachher auch ja so wie Pilatus über ihm haben als Schrift anbringen lassen. Das andere, was mir auf der gegenüberliegenden Seite vielleicht immer wieder auffällt, ist, dass es immer mehr, ich sage es mal vorsichtig, Israel-Freaks gibt. Dass die andere Seite eben so sich verstärkt etabliert hat, dass man eben Leute findet, die von einem Israel-Kongress, einer Konferenz zu anderen fahren, die 5 Zeitschriften abonniert haben, die mit von Israel-Werken herausgegeben werden und dann eben im Grunde genommen ihre gesamte Perspektive, ihr Handeln darauf, auf dieses Thema beschränkt ist und zugespitzt. Also was Israel tut, was die Regierung, ich sage mal bewusst die säkulare Regierung in Jerusalem bzw. in Tel Aviv beschließt und tut, das ist jeweils Gesetz und ist unkritisch und naiv, würde ich manchmal sogar sagen, richtig in den Augen dieser Personen. Man hat den Eindruck dann eben, es kann getan und gemacht werden und gesagt werden, was will. Das ist immer gut, weil es von Israel kommt. Zwei Extreme, verkürzt ausgedrückt, für beide Extreme steht Amzi nicht, sondern für einen Weg in der Mitte. Für einen Weg, der zum einen sehr wohl den Staat Israel und die Staatswerdung, die Rückkehr Israels in sein angestammtes Land und seine Gebiete sehr wohl begrüßt und würdigt und auch dafür steht und für korrektive Informationspolitik steht, dass wir also auch dann, wenn Falsches oder Falschgewichtetes in der Presse uns angeboten wird, dann auch gegensteuern und aus unserer Erfahrung, aus unseren Kontakten vor Ort auf beide Seiten eben auch dann manches korrigieren können. Aber für uns ist wichtig, dass wir die Bedeutung Israels in ihrer heilsgeschichtlichen Dimension im Alten Testament, in der Gegenwart und auch was die Zukunft betrifft, festhalten. Israel ist nicht ausrangiert, ist nicht nur eine Beispielgeschichte aus dem Alten Testament, die wir noch als Geschichtchen uns gegenseitig erzählen und die für die Kinderarbeit geeignet sind, weil sie ein bisschen dramatisch oftmals sind, sondern Israel hat auch eine als physisches Volk eine Bedeutung in der Zukunft und am Ende der Zeiten. Aber so viel mal jetzt im Vorfeld, das, was mich gestern noch etwas doch, was mir gestern aufgefallen ist bei manchen Vorstellungen dieser Werke, das ging haarscharf an dieser zweiten Position auch vorbei, muss ich sagen. Ich möchte uns heute als Predigttext einige Verse aus Hesekiel 37 lesen. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne. Und euch, mein Volk, aus ihnen heraufhole. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Und weiter unten, du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen einzigen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein, und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und ganz am Ende des Kapitels, meine Wohnung soll unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Soweit aus Hesekiel 37 diese etwas gruselige Geschichte. Der Prophet Hesekiel hatte eine Vision, eben diese Vision in Babylon. Dorthin hat man ihn ebenfalls eben mit dem Volk verschleppt gehabt im 6. Jahrhundert vor Christus, mit dem größten Teil des Volkes zumindest nach dem Babylonischen Krieg. Diese Massenverschleppung war eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, die den Menschen nicht nur Hab und Gut und Freiheit genommen hat, sondern vor allem auch Land, Kultur, Geschichte und nicht zuletzt auch den Tempel und den Gottesdienst. Das war vielen plötzlich erst klar geworden, als es zu spät war. Vorher, als Jesaja und Jeremia jahrelang vor diesem Ausgang gewarnt hatten, da hat man selbstbewusst und selbstgerecht nur müde darüber lächeln können. Jetzt war das anders. Jetzt war die Katastrophe da. Und es blieb den überlebenden Deportierten ja letztlich gar nichts anderes übrig, als sich mit ihrer neuen Situation im Lande abzufinden. Suche der Stadt Bestes, hatte ihnen Jeremia in einem Brief ausrichten lassen. Und das taten sie wohl auch. Sie haben, manche wahrscheinlich, haben sich sogar sehr wohl und übers Maß hinaus das zu Herzen genommen, sodass sie am Ende ganz aus dem Auge verloren haben, wer sie waren und wo sie eigentlich hingehörten. Sie haben sich aufgelöst in der babylonischen Gesellschaft. Ihnen war die Fremde schließlich zur Heimat geworden. Sie haben damals endgültig mit Zion, mit dem Land der Verheißung und damit auch mit dem Gott der Verheißung gebrochen. Das sah dann konkret so aus, dass viele auch die Götzen Babylons angenommen haben und zu ihren eigenen gemacht. Wenn schon, denn schon, für sie war Jahwe erledigt. Kein Gedanke mehr an eine Zukunft des Volkes Gottes. Hier endet für die meisten der Weggeführten die Verheißungslinie. Sie haben resigniert. Und in gewisser Weise kann man sie wohl auch verstehen. Es ist menschlich und entspricht unserer Natur. Wir können es schwer aushalten, was die Väter, die pietistischen Väter, oft das Schon und noch nicht des Glaubens genannt haben. Wir sind zwar gerettet, aber auf Hoffnung. Wir sind wohl in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern sind auf die zukünftige hin unterwegs. Oder wie es modern in einem Lied heißt, wir leben in einer Zwischenzeit. Für die Exulanten damals hieß das, nutzt die Zeit in Babylon, nehmt eure Existenz fern der Heimat als Herausforderung Gottes, setzt euch ein, aber vergesst die Heimat nicht. Dorthin soll eure Sehnsucht gerichtet bleiben, eure Hoffnung. Vergesst die Heimat nicht. Doch wie gesagt, viele haben sie vergessen oder resigniert aus ihrem Blickfeld und Bewusstsein verloren. Und so etwas steckt an. Wir wissen das so, wie jemand, der von einer Sache begeistert ist, andere mitreißt, so ist es im umgekehrten Falle natürlich genauso, dass destruktives Gerede der Resignierten und Entmutiger auch großflächig depressive Stimmung erzeugt. Wer resigniert, hat keine Hoffnung mehr und wird sie auch anderen nehmen. Wer resigniert, richtet seinen Blick nicht mehr in die Zukunft und lebt deshalb in der Regel auch nicht mehr bewusst in der Gegenwart, sondern klammert sich mit allen Kräften an die Vergangenheit. Und auch diese Rückspiegelperspektive ist ansteckend. Wer resigniert, der flieht. Wer glaubt, der flieht nicht, sagt Jeremia einmal. Wer sich der Resignation überlässt, der übernimmt von da ab keine gestalterische Verantwortung mehr. Dem ist im Grunde genommen alles egal, der agiert nicht mehr, sondern reagiert bestenfalls. Und noch hier und da, und er wird letztlich ausgezehrt vom Selbstmitleid und tiefer Unzufriedenheit. Wer resigniert, der traut sich selbst und vor allem seinem Gott nichts mehr zu. Der lebt nur noch vor sich hin, ohne jede Erwartung, es könne sich was ändern. Gott könne noch etwas mit mir oder mit uns vorhaben. Deshalb wird dann das Tagesprogramm einfach leidenschaftslos abgespult, wie immer das auch im Einzelfall aussieht, und fängt am nächsten Tag halt wieder genauso an. Im Grunde genommen ist deshalb die geistliche Resignation so etwas wie das Sterben vor dem Sterben. Vergleichbar jener Todesfeldvision des Propheten Hesekiel, die wir hier vor Augen haben. Denn genau dieser geistliche Zustand, diesen geistlichen Zustand hat der Prophet im Auftrag Gottes seinem Volk damals vor Augen gehalten. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine, unsere Knochen sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Es geht nichts mehr. Wir können nicht mehr. Das, was wir hinter uns haben, hat uns entmutigt und jede Zukunftshoffnung geraubt. Wir haben klein beigegeben. Da ist keine Kraft mehr, keine Perspektive. Es ist aus mit uns. Es geht nicht weiter. Das ist zunächst einmal sicher die traurige Bilanz der Weggeführten in Babel damals. Aber wie schon gesagt, niemand unter uns, denke ich, fremd. Wir betreiben ja hier keinen reinen Geschichtsunterricht mit der Bibel, sondern glauben, dass auch uns das angeht, was da steht. dass diese Worte lebendig sind und uns deshalb in unseren Zeiten der Resignation eben auch aufsuchen und begegnen können. Wenn uns nämlich die Perspektiven schwinden und die Aussichten trüb werden, wenn die inneren Kraft und Motivation an den äußeren, vielleicht gesundheitlichen oder auch strukturellen Hindernissen verschlissen wird und wir drauf und dran sind, jede Bewegung einzustellen und uns treiben zu lassen. Immer wenn das der Fall ist, dann wird es höchste Zeit, dass uns geholfen wird. Denn um es nochmal zu unterstreichen, Resignation ist so etwas wie Sterben vor dem Sterben. Wenn das Feldzeichen, das Signum lateinisch, in einer Schlacht des römischen Heeres zurückgenommen wurde, also der Mann mit dem Feldzeichen zurückgeschickt wird, dann wird resigniert. Dann war die Schlacht verloren. Dann wusste jeder, dass man nur noch rennen konnte um sein eigenes Leben. Um die Vision Hesekiels über Israel aufzugreifen, dann ist da nur noch ein Feld von Totengebeinen und Gerippen übrig. Man erkennt, dass da früher mal Leben war, aber jetzt ist davon nichts mehr zu sehen und zu spüren. Im Gegenteil, das Einzige, was sich menschlich gesprochen beim Betrachter dieses Totenfeldes nahelegt, ist, dass man das, was früher einmal Leben war, nun Stück für Stück ordentlich und würdevoll begraben sollte. Aber, und das ist ja die großartige und gute Nachricht für die Verbannten in Babylon damals und die resignierten, frustrierten Leute Gottes zu allen Zeiten, auch für uns, die Beerdigung ist abgesagt. Es soll nämlich nicht so bleiben, sagt Hesekiel, es kommt wieder Leben in die alten Knochen. Denn aller Resignation zum Trotz ist Gott niemals fern von seinen Leuten, wenn auch zum Teil verborgen. Und wo Gott ist, da ist Hoffnung angesagt. Er kann und will erklärterweise seine Nachfolger aus der Resignation herausführen. So erfahren wir es in unserem Text auch durch Hesekiel. Darum weissage und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land zurück. Stellen wir uns das mal für einen Moment vor. Stellen wir uns mal neben Hesekiel und schauen uns das gruselige Bild in seiner Vision an. Ein weites Feld voller Skelette, die da wild durcheinander liegen, der Inbegriff des Todes und der Zerstörung. Hier gibt es nichts mehr zu reparieren. Was soll da noch zu machen sein? Beim besten Willen wird sich auch der Prophet damals gesagt haben. Hier muss doch ungeschminkt zugegeben werden, dass da nichts mehr zu holen ist. Hier hat Gott etwas sterben lassen, lassen wir es dann auch bitte ruhen. Das war's. Aber nein, dieses Totenfeld der Resignierten und Entmutigten soll mit neuem Leben erfüllt werden. So ist es Gottes Wille und das entspricht auch seiner Verheißung. Es geht deshalb weiter. Gott wird wieder neu seinen Odem, seinen Geist einhauchen und dann kommt neu zusammen, was zusammengehört. Aus den alten Knochen entsteht geistlich gesehen wieder ein neues, frisches Volk. Die Gräber der Hoffnungslosigkeit und Resignation öffnen sich und die Zukunft kommt wieder in den Blick. Und in der Zukunft liegt die Heimat. Allerdings ist mit Heimat nicht der Ort gemeint, wo wir herkommen, sondern der Ort, wo wir hingehören, wo unser Platz ist, an den Gott uns gestellt hat. Dort sind wir zu Hause. Hier schon in der Zeit und dann unverkennbar bei ihm in der Ewigkeit. Die damaligen Heimkehrer aus Babylon kehrten ja auch nicht dahin zurück, wo sie herkamen, denn diese Leute waren 70 Jahre vorher noch nicht am Leben. Die sind in Babylon geboren. Sie kehren vielmehr dahin zurück, wo sie hingehören, wo man ihnen gesagt hat, wo Zion ist und dass die Verheißung dort weitergeht. Gott hat es ihnen sagen lassen, sie haben es ihm geglaubt. Und damit fängt auch für uns heute und hier immer wieder der Weg aus der Sackgasse der Entmutigung und Resignation an, dass wir hören und offen sind für Gottes lebendig machendes Reden von der Heimat, von den neuen Perspektiven und von einer Hoffnung, die er uns durch seinen Geist in unser Leben geben will. Wenn das in der prophetischen Schau Hesekiels damals mit einem Acker voller Totengebeine am Ende so quick lebendig zuging, dann können wir uns fest darauf verlassen, dass er auch heute in keiner Situation nicht in der Lage wäre, die Dinge zu wenden. Ihm ist kein Ding unmöglich. Und jetzt komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Wie ist das nun mit Israel? Wir wollen ja nicht nur Israel als Beispiel nehmen und dann schnell bei uns bleiben, sondern wie ist das denn mit dem Volk der Juden? Der Prophet spricht ja zunächst einmal hier explizit von den Nachkommen Abrahams und nicht von den Nachfolgern Jesu Christi. Es geht hier also allen ersatztheologischen Ansätzen in Vergangenheit und Gegenwart zum Trotz in der Tat um das jüdische Volk zunächst einmal. Die Vision Hesekiels sieht im Totenfeld den vermeintlichen Untergang und die Zerstreuung Israels voraus. Da ist menschlich betrachtet alle Hoffnung dahin, nichts mehr ist beieinander. Die Geschichte des babylonischen Exils spiegelt sich hier genauso wider wie die Katastrophe am Ende des jüdischen Krieges im ersten Jahrhundert nach Christus. Verbannt von der verheißenen Erde und sind die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs in die Diaspora gezwungen. Vor dem Entstehen der zionistischen Bewegung hätte wohl auch niemals auf der weltpolitischen Bühne jemand von einer nationalen Auferstehung dieses Volkes zu träumen gewagt. Und schon gar nicht mit der Rückkehr in die angestammten Gebiete gerechnet. Dennoch wurde es wahr. Seit knapp 70 Jahren, nächstes Jahr ist Jubiläum, gibt es nicht nur die stark wachsende Sammlung jüdischer Menschen aus aller Welt, sondern einen souveränen Staat Israel, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz behauptet hat und prosperiert. Siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen, heißt es in Vers 21. Darin allein liegt allerdings noch nicht die volle Erfüllung dessen, was Hesekiel gesehen hat. Wenn es in Vers 24 nämlich heißt, mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie, dann ist da natürlich nicht der alttestamentliche König David gemeint, denn der war bereits ein halbes Jahrhundert zuvor gestorben. Hier ist vom Sohn Davids die Rede, dem Messias Israels, der sein Volk finden und zu sich ziehen wird. Lange Zeit war diesbezüglich kaum etwas zu sehen. In den letzten Jahrzehnten, Martin hat es vorhin schon erwähnt, in seiner Vorstellung ist die messianische Bewegung überall auf der Welt, aber vor allem auch in Israel gewachsen. Und in Deutschland haben wir eben auch um die 1000 Menschen, die sich zu dieser messianischen Menschen in Gemeinden, die sich sammeln. Weltweit etwa 200.000 im Moment. Das ist sicherlich noch keine Massenbewegung, aber es ist Bewegung in die alten Knochen gekommen. Das kann man wohl sagen. Was Hesekiel gesehen hat, nimmt Gestalt an, auch in dieser Form. Gott wirkt unter dem jüdischen Volk zum endlichen Segen für alle Völker. Scheuen wir uns nicht daran, auch festzuhalten. Gott erfüllt seine Versprechen. Amen.